ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Tatwerkzeug war eine Garrotte. Das ist ein Würgewerkzeug aus Draht und an jedem Drahtende ist ein Holzstück befestigt, die man dann zusammenziehen kann.
Und sie sprach auch durchaus davon, dass es Streit in der Familie und in der Ehe gab.
Die sah, obwohl sie intelligent ist, sich subjektiv in keiner anderen Lage, als das so zu machen, wie sie es gemacht hat.
Mit diesen ersten Stimmen zu unserem heutigen Fall sage ich Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Folge von ARD Crime Time. Schön, dass Sie zuhören. Zweimal pro Monat sprechen wir über außergewöhnliche Kriminalfälle, zu hören werbefrei in der ARD Audiothek sowie auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Ich bin Mathis Kiesig und zu Gast ist heute Thorsten Widua, der uns von einem Tötungsdelikt in Niederbayern berichten wird. Hallo Thorsten.
Ja, hallo Mathis. Vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja zum ersten Mal hier im Podcast von ARD Crime Time zu hören. Kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen?
Ja klar, gerne. Also mein Name ist Thorsten Widua. Ich bin Redaktionsleiter und Journalist bei der Mediengruppe Attenkofer in Straubing. Das ist ein Verlagshaus, das Tageszeitungen herausbringt und unter anderem einen regionalen Fernseh- und Radiosender beheimatet.
Und wie bist du auf den Fall aufmerksam geworden, über den wir heute sprechen wollen?
Das ist eigentlich eine recht lustige Geschichte. Also ich bin ja in Straubing geboren, sprich ganz in der Nähe, wo wir uns heute in der Geschichte hinbegeben. Ich habe dann allerdings viele Jahre berufsbedingt in Köln gelebt und von dem Fall an sich nichts mitbekommen, der sich ja im Jahr 2018 ereignete. 2 Jahre später, also 2020, bin ich dann in meine alte Heimat zurückgezogen, wo ich als Journalist bei der Mediengruppe begann. Und diese Mediengruppe, die veröffentlicht unter anderem 2 Fachmagazine im Bereich Fachärzte und Fachanwälte. Ich hatte das Ärzteheft dann eines Tages in der Mittagspause mal durchgeblättert und bin auf eine Zahnärztin gestoßen, die Patienten mit Hilfe von Lachgas die Angst vor dem Arzt nimmt. Und mein Chef erzählte mir dann daraufhin, dass diese Ärztin ihren Mann getötet hatte und dass im Magazin über die Fachanwälte zufälligerweise über 2 Strafverteidiger berichtet wurde, die später dann ihre Verteidigung übernehmen sollten. All diese Berichte, die wurden rund 3 Jahre vor der Tat veröffentlicht. Somit wusste natürlich weder die Ärztin noch die Anwälte, dass sie später mal miteinander zu tun haben würden. Außerdem stellte ich dann mit leichter Verwunderung noch fest, oh, ich wohne ja tatsächlich keine 15 Kilometer Luftlinie vom Tatort entfernt. Und ich fahre dort mindestens 2-mal pro Woche aus beruflichen Gründen an dieser Villa vorbei, wenn ich als Lokaljournalist aus der Gegend berichte. Mit dem Fall an sich habe ich mich dann ausführlich beschäftigt, nochmal festgestellt, dass er zumindest damals noch keine große mediale Reichweite erzielte. Das heißt, er war eigentlich nur in der Gegend bekannt bei uns. Und so landete der Fall dann als Ideenvorschlag meinerseits bei euch.
An dieser Stelle noch ein Hinweis. Aus Schutz der Privatsphäre und aus Gründen der Resozialisierung nennen wir die Namen der Beteiligten in diesem Fall nicht. Das betrifft auch den konkreten Ort. Dort ist ein Dorf vor den Toren des Bayerischen Waldes. Der Fall ereignet sich also in Niederbayern, führt uns aber erstmal in eine andere Ecke, etwa 200 Kilometer weiter östlich, nämlich in eine ganz kleine Gemeinde im Süden Tschechiens im Böhmerwald. Weniger als 500 Einwohner. Sie liegt im Dreiländereck, ganz nah an der Grenze zu Österreich und Bayern. Am 25. November 2018 macht eine Spaziergängerin dort in einem Waldstück eine seltsame Entdeckung. Sie informiert sicherheitshalber die Polizei. Thorsten, was genau meldet denn eigentlich die Frau? Was ist ihr aufgefallen?
Also die Spaziergängerin kontaktiert die Polizei und sagt sinngemäß am Telefon, ihr habt da bei eurem Übungseinsatz im Wald wohl einen Dummy vergessen und bezieht sich damit auf eine, naja, sie vermutet eine lebensgroße Puppe. Und dann stellt sich raus, dass dieser Dummy gar kein Dummy ist, sondern ein unbekannter toter Mann. Und es wird tatsächlich Wochen dauern, bis er identifiziert werden kann.
Wie können wir uns denn diese Stelle im Wald vorstellen?
Naja, die Leiche liegt rund 7 Meter von einem Waldweg entfernt in einem Blaubeerbusch. Und es ist schon fast ein Wunder, dass die Spaziergängerin ihn gefunden hat. Denn es handelt sich um ein relativ verlassenes Waldstück, um ein ziemlich unwegsames Gelände und auch die Witterungsverhältnisse, die sprechen nicht gerade dafür, dass man hier einen gemütlichen Sonntagsspaziergang macht, so bei -2 Grad. Es war kalt, trüb und ungemütlich an dem Tag. Der Mann selbst, er hat eine Glatze, liegt auf dem Rücken und hat die Beine angezogen. Die Arme und die Hände sind ausgestreckt, quasi so am Körper entlang.
Thorsten, du hast zu dem Fall ja gemeinsam mit unserer Kollegin Elisa Göppert recherchiert und ihr habt auch einige Interviews geführt. Unter anderem habt ihr mit Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher von der Staatsanwaltschaft Regensburg gesprochen. Er beschreibt noch weitere Feststellungen vom Fundort der Leiche.
Der Leichnam war zu diesem Zeitpunkt unbekleidet. Das Einzige, was aufgefunden werden konnte, war ein zusammengeknülltes Geschirrtuch im Mund des Leichnams. Der Leichnam wies keinerlei Identifikationsmerkmale auf, sodass es anfangs auch für die tschechischen Behörden nicht möglich war, den Leichnam zu identifizieren.
So, das Geschirrtuch im Mund, das ist also mit Öl getränkt. Es ist Salatöl, wie sich dann später rausstellen wird. Und es sieht aus, als wäre es eigentlich mal irgendwie in Brand gesetzt worden. Um den Hals hat der Mann so blutige Würge- und Strangulationsmerkmale. Und an der Hüfte sieht man eine ca. 10 cm lange Narbe. Ja, man stellt zudem noch fest, dass der Mann gar keine Zähne im Mund hat. Und auch Handy, Ausweis, Führerschein oder anderweitige Papiere. Ja, Fehlanzeige, alles nicht vorhanden. Am Fundort treffen dann die Polizei, die Spurensicherung und die Rechtsmediziner ein. Also das volle Programm also. Die Polizei vermutet dann auch direkt noch vor Ort ein Gewaltverbrechen. Sie nimmt dann mit der Polizei in Deutschland Kontakt auf und auch in Österreich. Naja, weil der Fundort halt im Grenzgebiet liegt. Und die tschechische Polizei übermittelt den Kollegen ein Foto sicherheitshalber, weil sie die Hoffnung hat, dass das Opfer vielleicht in Deutschland oder Österreich als vermisst gemeldet ist oder vielleicht so erkannt wird.
Fehlanzeige, wie sich herausstellen wird. Aber Schritt für Schritt. Die Leiche kommt zunächst zur rechtsmedizinischen Untersuchung ins tschechische Budweis. Was sind die Ergebnisse der dortigen Obduktion?
Also man stellt fest, der Mann wurde erdrosselt. Das ist zumal schon mal die Todesursache. Und dann stellt man zudem noch fest, dass das Opfer wohl kurz vor der Tat Tagliatelle mit Steinpelzen gegessen hat. Das spielt später noch eine wichtige Rolle, was den Todeszeitpunkt angeht.
Genauer beschreibt das Oberstaatsanwalt Rauscher.
Insbesondere wurde festgestellt, dass am Hals eine zweitonige Drosselmarke war. Bedeutet also, dass ein Drosselwerkzeug zumindest eineinhalbmal um den Hals gelegt wurde. Und zum anderen wurde als ganz klassisches Folge einer Drosselung eine Verletzung des Kehlkopfes festgestellt. Es gab gewisse Abwehrverletzungen an einer Halsseite, die darauf hindeuten, dass der Getötete sich im Todeskrampf gewehrt haben könnte. Ob es vor der wirklichen Tötungshandlung einen Kampf gab, konnte zumindest bei der Obduktion nicht festgestellt werden. Was aber anhand des Blutes des Verstorbenen festgestellt werden konnte, war, dass Alkoholisierung oder auch Betäubungsmittel keine Rolle gespielt haben.
Das sind also erste Hinweise auf das Geschehen vor dem Tod des Mannes. Aber noch weiß die Polizei nicht, wer dieser Mann überhaupt ist. Wie gelingt es denn, den Toten zu identifizieren?
Nun ja, die tschechischen Rechtsmediziner bemerken, dass der Tote, wie vorhin schon gesagt, am rechten Hüftgelenk eine Prothese implantiert bekommen hat. Und wie bei jedem Implantat hat auch dieses eine Seriennummer. Das ist deshalb ein internationaler Standard, um halt bei eventuellen Rückrufen seitens des Herstellers oder bei gesundheitsgefährdenden Problemen den jeweiligen Arzt und somit auch den Patienten informieren zu können. Die Ermittler kontaktieren also den Hersteller dieser Prothese und finden raus, dass sie in Großbritannien implantiert wurde. Das ist der entscheidende Hinweis, um den Toten zu identifizieren. 3 Wochen nach dem Leichenfund dann der Anruf bei der Polizei. Wir wissen jetzt, wer der Tote ist.
Ein künstliches Hüftgelenk führt also zur Identität des Mannes. Was kannst du uns über ihn erzählen?
Naja, der Mann, er war Brite und zum Zeitpunkt des Todes 69 Jahre alt. Er wurde in Essen in Nordrhein-Westfalen geboren und zog mit seinen Eltern im Jahre von ungefähr 3 Jahren nach England, westlich von London. Er hat geheiratet und seine Frau brachte einen 6-jährigen Sohn mit in die Ehe. Die Ehe hielt zwar nicht auf Dauer, aber gut, immerhin 24 Jahre. Was man über den Beruf des Mannes weiß, ja, er arbeitete im Kosmetikbereich. Er war so ein Vertreter für ganz spezielle Moorprodukte an der Südküste Englands. 2011, also 10 Jahre nach der Scheidung, da hat er seine zweite Frau kennengelernt, mit der er zum Zeitpunkt des Todes seit etwa 5 Jahren in Niederbayern lebte.
In Niederbayern. Die Spur führt also nach Deutschland. Und daher bindet die tschechische Polizei auch die Kolleginnen und Kollegen in Bayern ein. Wir haben gerade gehört, die Ermittler kennen jetzt die Identität des Toten. Und die Vermutung liegt nahe, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Du hast gerade die Ehefrau des Mannes erwähnt. Ihr wird dann sicher mitgeteilt, dass ihr Mann tot aufgefunden wurde.
Ja genau, so ist es. Und zwar 4 Tage vor Weihnachten im Jahr 2018. Da überbringt die Polizei der Ehefrau des Opfers die Todesnachricht an der Haustür. Sie wird dann ganz normal als Zeugin von der Polizei vernommen und sagt, dass ihr Mann das gemeinsame Haus am Samstag, den 24. November, verlassen hat. Sie selbst sagt, dass sie an dem Tag krank gewesen war. Am Tag zuvor war sie noch mit ihrem Mann und mit einem anderen Ehepaar beim Italiener im Dorf Abendessen. Die waren da quasi Stammgäste und waren eigentlich so gut wie jeden Freitag zu Gast in der Pizzeria. Zu dem Ehepaar, das arbeitete ja für die beiden als Gärtner, zu dem kommen wir später noch ausführlicher. Die spielen auch noch eine relativ wichtige Rolle. So, aber wie gesagt, der Ehemann, der fuhr ja am Freitag weg und wollte angeblich am Sonntag zurückkommen, aber er kam nicht.
Das heißt, zwischen seinem Verschwinden und der Todesnachricht liegt etwa ein Monat. Wie ist denn in dieser Zeit die Ehefrau damit umgegangen, dass jemand verschwunden ist?
Sie dachte eigentlich, zumindest sagt sie das, er wäre nach England gefahren und anschließend nach Portugal, weil er Wohnungen besichtigen wollte. Und der Hintergrund war eine Trennung auf Probe, weil es in der Ehe einfach nicht mehr rund lief.
Das heißt, sie hat zwar nichts von ihrem Mann gehört, aber sich offenbar auch keine Sorgen gemacht und deswegen nicht nach ihm gesucht oder ist auch nicht zur Polizei gegangen?
Genau, also keine Vermisstenanzeige. Und es war ihren Angaben zufolge auch nicht das erste Mal, dass ihr Mann längere Zeit weg war, ohne ihr zu sagen, wo er sich aufhält.
Das erklärt Thomas Rauscher, gefragt danach, ob sie ihren Mann als vermisst gemeldet hat.
Die Person wurde vermisst, insoweit, dass die Ehefrau mitgeteilt habe, er sei verschwunden. Sie sprach aber zu dem Zeitpunkt auch von einer möglichen Trennung auf Probe. Und sie sprach auch durchaus davon, dass es Streit in der Familie und in der Ehe gab, insbesondere Diskussionen darüber, wie man das Weihnachtsfest 2018 gestalten wollte. Und schon im Vorfeld war es tatsächlich mal so, dass der Ehemann sich einige Tage in eine Klinik begeben hatte, ohne das mit seiner Frau abzusprechen. Also es war zu dem Zeitpunkt in keiner Weise von einem wahrscheinlichen Kapitaldelikt auszugehen.
Der Staatsanwalt hat es schon angedeutet, es gab Konflikte in der Ehe. Daher auch diese Trennung auf Probe, von der die Frau spricht. Was wissen wir denn über die beiden und ihre Beziehung?
Ja, erfreulicherweise relativ viel. Also das Opfer konnte ja über die britische Prothese identifiziert werden. Und tatsächlich hat sich das Paar auch in England kennengelernt. Das war 2010 und zwar über eine Online-Plattform haben sie miteinander gechattet und im Frühling, also im März 2011, haben sie sich auf einer ziemlich edlen Dinnerparty zum ersten Mal live getroffen. Das war nur unweit vom britischen Königshaus entfernt. Und laut beider Aussagen war es tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Und zum Zeitpunkt des Kennenlernens, zur Einordnung, war sie 53 und er 61 Jahre alt. Beide hatten zu dem Zeitpunkt schon gescheiterte Ehen hinter sich. Er war, wie erwähnt, einmal verheiratet, sie schon zweimal. Und aus der zweiten Ehe bei ihr gingen zwei Töchter hervor. Generell muss man vielleicht sagen, dass die Frau in den USA geboren wurde als uneheliches Kind und später heiratete ihre Mutter einen Offizier der US-Streitkräfte, als sie noch ganz klein war. Aus beruflichen Gründen sind die im Schnitt alle 3 Jahre umgezogen, weil er ja bei der Army war. Und als sie dann 14 Jahre alt war, kam die Familie nach Deutschland, denn ihr Stiefvater wurde nach Berlin versetzt. 3 Jahre später ging sie in die USA zurück und machte den Highschool-Abschluss. Und nach einer kurzen Ehe kehrte sie dann nach Deutschland zurück, zog nach München, studierte Zahnmedizin und schloss das Studium auch erfolgreich ab. 1988 heiratet sie erneut und bekommt die vorhin erwähnten 2 Töchter. Die Trennung erfolgt dann 20 Jahre später, 2008. Nach der Scheidung ist sie dann von München mit ihren beiden Kindern wieder weggezogen nach England und hat dort 2 Zahnarztpraxen eröffnet. Neben 2 Praxen, die sie zu diesem Zeitpunkt bereits in München hatte. Viel Bewegung also im Leben der Frau. 2011 dann lernt sie ihren 3. Mann auf dieser Dinnerparty kennen, und zwar den Mann, der nun tot in Tschechien gefunden wurde. Und 2 Jahre später sind die beiden dann gemeinsam in die Nähe von München zurückgekehrt. Sie wohnten dort zur Miete, also in Oberbayern.
Und der Rechtsanwalt Michael Heitzmann beschreibt die Beziehung in den ersten Jahren so.
Am Anfang war diese Beziehung sehr liebevoll und auf einer Vertrauensbasis aufbauend. Die haben sich in England kennengelernt. Wann sie geheiratet haben, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind sie sehr liebevoll miteinander umgegangen und so wurde das auch beschrieben.
Das hört sich ja durchaus erstmal sehr harmonisch an, oder?
Ja, also anfangs stand das wirklich eine glückliche Beziehung gewesen zu sein. Der Mann war total gesellig, er ging gerne essen und kochte auch viel. Er trug teure Markenuhren, schicke Klamotten und machte nach außen hin einen sehr vermögenden Eindruck. So wurde er von den Nachbarn und Einwohnern beschrieben, die ihn vom Sehen her kannten. Und genau diesen Eindruck hatten auch diverse Zeugen, wie mir meine Kollegin vom Verlag, Alexandra Beck, berichtete. Sie nahm an den Gerichtsverhandlungen teil und berichtete in unseren Tageszeitungen über den Prozess. Die Ehefrau, ja, sie nahm nach außen hin bewusst die Rolle seines Anhangs ein. Es war halt auch nicht immer alles Gold und hinter der Fassade als angeblich reicher Unternehmer in der Kosmetikbranche, ja, da verbarg sich leider ein Insolvenzverfahren. Da scheint die Frau aber ja, relativ kalt gelassen zu haben. Also sie ist weiterhin für seinen Lebensunterhalt aufgekommen. Das hat sie auch nicht gestört. Sie hatte halt einfach auch ja, relativ viel Geld, weil sie betrieb ja zeitweise 4 Zahnarztpraxen parallel. Zuletzt gab sie ihrem Mann sogar einen Job in ihrer Münchner Praxis, allerdings nur einen Minijob.
Und wie hat das Paar denn gelebt in diesem kleinen Ort in der Nähe von Straubing? Sie kommen ja beide nicht aus der Region. War das schwierig auch für Sie, da Anschluss zu finden?
Ja, zum einen war das schwierig, Anschluss zu finden. Also die haben ja in München in dieser Mietwohnung gelebt und sind nach rund einem Jahr dort ausgezogen. Sie wollten sich beide ja so ein bisschen den Traum vom Leben auf dem Land erfüllen. Ein bisschen raus aus der Großstadt, weil sie ja dort arbeitet. Und privat wollte sie es einfach oder wollten sie es etwas ruhiger angehen. Naja, und dann sind sie fündig geworden in diesem bereits erwähnten niederbayerischen Dorf. Das liegt so ja, rund 150 Kilometer von München entfernt und hat nur ein paar hundert Einwohner. Dort haben sie dann eine Villa gekauft, und zwar eine mit 25.000 Quadratmeter großem Grundstück und knapp 700 Quadratmetern Wohnfläche zum Preis von 650.000 Euro. Knapp die Hälfte, also 300.000 Euro, hat der Mann beigesteuert. Das Geld, das hat er aus seiner Erbschaft.
Lass uns noch ein bisschen mehr auf die Villa eingehen, denn sie wird im weiteren Verlauf des Falles und unserer Podcast-Folge noch eine wichtige Rolle haben. Eine Villa mit 700 Quadratmetern Wohnfläche, das klingt schon ziemlich luxuriös.
Ja, das kann man auch sagen. Also die Villa, die hat tatsächlich 13 Zimmer und 3 Bäder und eine separate Einliegerwohnung. Das Haus an sich ist Baujahr 1960. Ja, und allerdings auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und so investieren sie nochmals 600.000 Euro in die Sanierung. Ja, wobei man schon sagen muss, dass die Ehefrau das alles alleine bezahlt hat. Die Villa an sich ist wirklich in einer super tollen Traumlage. Also unverbaubarer Blick über so ein leicht hügeliges Areal. Du hast viele Felder, Wiesen, Wälder, Natur, soweit das Auge reicht. Und das am Ortsrand gelegen. Im Dezember dann 2018, also sprich 4 Jahre nach dem Kauf und nach der Sanierung, wird der Wert etwa auf 2 Millionen Euro geschätzt. Und genau für diesen Wert bietet es später dann auch ein Makler im Internet an. Vor allem für die Frau erfüllt sich mit diesem Anwesen ein Lebenstraum, denn sie kann dort endlich viele, viele Tiere halten. 4 Pfauen haben sie dort, 12 Enten, 13 Kaninchen und ein Hund. Und on top, es gab sogar eine 600 Quadratmeter große Vogelvoliere im Garten.
Und nebenbei hat sie ja noch ihre Zahnarztpraxis in München gehabt.
Ja, nebenbei ist gut. Also klar, die Tage sind sehr lang bei ihr, denn sie nimmt ja auch die einfache Wegstrecke von 90 Minuten ungefähr Fahrtweg nach München auf. Also sie ist allein schon 3 Stunden pro Tag im Auto unterwegs. Aber nun gut, wie dem auch sei, das Paar, das heiratet 2015, also ein Jahr nach dem Hauskauf. Aber Stück für Stück ändert sich dann in der Zeit vor dem Tod des Ehemannes das harmonische Verhältnis bei beiden.
Und um den Fall zu verstehen, gehen wir später noch etwas genauer auf dieses Verhältnis ein. Aber wir hatten jetzt gerade auch schon erwähnt, dass es Ihnen nicht so leicht gefallen ist, in dieser Region auch anzukommen, Anschluss zu finden. Wie wird denn das Paar in dieser ländlichen Gegend auch wahrgenommen? Du warst ja auch vor Ort, also hast ja erzählt, du kommst aus der Gegend, ihr wart für eure Recherchen vor Ort, habt dort mit vielen Leuten gesprochen, auch mit unserer Kollegin, mit Elisa Göppert. Welche Erfahrungen habt ihr dort gemacht?
Genau, wir waren vor Ort. Ich war auch selbst an der Villa, sage ich jetzt mal, weil ja, man konnte die Villa natürlich nicht betreten und sie hat so eine schätzungsweise 150 Meter lange Privatstraße, wo man halt auch nicht drauf ja, spazieren konnte. Aber ein ganz guter Infopunkt, den hat mir meine Kollegin aus dem Verlag liefern können, die Alexandra Beck. Sie hat mir quasi aus eigener Erfahrung berichtet, denn in einem Nachbarort, glaube ich, wohnt sie. Und sie traf die Frau mal beim Metzger im Ort und da ist sie irgendwie aufgefallen, dass die Frau sich irgendwie ja, so unterwürfig gibt. Sie fragte bei ihrem Ehemann immer wieder nach, ja, was er genau denn haben wollen würde, welche Wurst oder welche Würstchen, und war wirklich so ein bisschen ja, devot, könnte man schon fast sagen. Und naja, ein ortsansässiger Getränkehändler beispielsweise, der beschrieb den Mann als sehr nett und freundlich, wie mir die Alexandra erzählte. Generell, naja, waren die beiden aber im Dorf nicht sonderlich integriert. Sie waren ja auch viele in München, klar. Aber sie waren halt schon sehr auffällig, weil er mit seiner teuren Luxuslimousine und sie mit ihrem großen, hochwertigen SUV. Und der Mann, der ist beispielsweise sehr häufig mit einer Lammfelljacke gesehen worden, wie er dann mit seinem Luxuswagen über die Dörfer fuhr. Und zwar in einem Auto, also mit Steuer auf der rechten Seite, weil klar, er war ja Brite.
Und ihr hattet auch Gelegenheit, als ihr dort vor Ort wart, mit verschiedenen Anwohnern zu sprechen. Deswegen hören wir da mal rein.
Die haben sich ziemlich zurückgezogen. Und ihn hat man ab und zu beim Metzger gesehen. Sie habe ich gar nicht gekannt. Also wir sind ein kleines Dorf, der einzige Laden ist der Metzger.
Trotz oder vielleicht sogar wegen der ländlichen Lage, zwar bekannt, aber isoliert haben die beiden gelebt, wird erstmal anscheinend nicht bemerkt, dass der Ehemann verschwunden ist.
Ja, man hat halt viel geredet, bis dann, es ist nicht einmal aufgefallen, dass der nicht da war. Also, dass der schon längere Zeit verschwunden war, das, weil die so abgeschieden gelebt haben, hat das ja keiner mitgekriegt.
Nachdem die Witwe über den Tod ihres Mannes in Kenntnis gesetzt wurde, gehen die Ermittlungen weiter. Die Zuständigkeit wechselt nach Deutschland. Was aber genau den Ausschlag für die Ermittler in Tschechien gegeben hat, das erfahren dann auch abzugeben, das wissen wir leider nicht. Aber Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher erklärt, was nun die ersten Schritte für die Ermittlungen in Deutschland waren.
Es war ja, sobald man mal wusste, wer der Getötete war, relativ klar, in welche Richtung zu ermitteln war, zunächst einmal an seinem Anwesen zu schauen, ob man dort noch Spuren finden könnte und dann einfach im sozialen Nahbereich zu überprüfen, welche Menschen gab es, die ihm möglicherweise etwas Böses wollten.
Ja, wichtige Erkenntnis für die Ermittlungen liefert halt wirklich die tschechische Polizei. Sie überprüft, wer sich in der fraglichen Zeit in und um den Wald aufgehalten hat, also in dem die Leiche gefunden wurde.
Auch darauf geht Thomas Rauscher noch mal genauer ein.
Dabei wurden insbesondere gesichert Videoaufzeichnungen der Zufahrt zu dem Waldstück und auf diesen Videoaufzeichnungen konnte man den PKW der Ehefrau feststellen. Dann wurden, ebenfalls eine Standardmaßnahme heutzutage, auch Funkzellendaten erhoben in der Gegend, um festzustellen, welche Mobiltelefone denn im Zeitpunkt der wahrscheinlichen Ablage des Leichnams dort eingeloggt waren. Unter diesen Daten befand sich ebenfalls das Mobiltelefon der Ehefrau des Getöteten, sodass der Tatverdacht relativ schnell auf sie fiel.
Naja, zudem waren es dann auch noch zwei französische Nummern. Sie können die Ermittler aber trotz eines Amtshilfeersuchens nicht zuordnen. Aber durch die Mobilfunkdaten des Opfers weiß die Kripo immerhin, am frühen Morgen des 24. November 2018, also in der Nacht nach dem Abendessen beim Italiener, da war das Handy des Ehemanns zwischen 4.33 Uhr und 6.42 Uhr in verschiedenen Regionen in Tschechien eingeloggt. Später wurde das Handy dann von deutschen Sendemasten registriert, bis es dann auf einmal ausgeschaltet wurde.
Und die Polizei findet das Telefon weder am Fundort der Leiche noch in der Villa des Ehepaars. Aber rund 6 Wochen später, im Februar 2019, taucht es völlig unerwartet dann doch auf. Und das ist ein wirklicher Glücksfall für die Ermittler.
Ja, definitiv, weil das Handy des Opfers, das wird eingeschaltet und über einen Münchner Funkmast registriert. Es wird dann, ja, dubioserweise in einer Mülltonne gefunden, im Innenhof des Gebäudekomplexes, in dem die Ehefrau ihre Zahnarztpraxis betreibt. Gefunden hat es angeblich der Hausmeister, der die Mülltonne reinigen wollte. Also, das heißt, die Witwe des Opfers wird damit zur Tatverdächtigen. Ja gut, und wer, wenn nicht die Täterin, hätte das Handy ausgerechnet hier im Innenhof der Praxis entsorgen wollen?
Und in der Gegend in Niederbayern, in der die beiden gelebt haben, da löst das echt Entsetzen aus.
Natürlich hat man viel geredet und viele Hypothesen aufgestellt und ihm die schlimmsten Sachen noch gesagt, ne? Dass er da zu Prostituierten gefahren ist oder was weiß ich auch immer. Aber dass sie das war, auf die Idee wir können kommen.
Ja, wenn man das alles so mitkriegt, dann denkt man sich eigentlich, das gibt es gar nicht, das kann gar nicht sein, dass das bei uns da in der Gegend sowas, dass da sowas vorkommt oder sowas.
Erst war das Entsetzen, dass er tot war und dann war das eine mittlere Katastrophe, das konnte keiner verstehen.
Ja, klar wird darüber gesprochen in der Ortschaft, sowieso in so kleinen Ortschaften. Da redet man halt dann im Wirtshaus, am Stammtisch wird halt geredet. Ja.
Durch den Fund des Mobiltelefons des Opfers ganz in der Nähe der Zahnarztpraxis verstärkt sich der Verdacht, dass die Witwe etwas mit dem gewaltsamen Tod ihres Ehemanns zu tun haben könnte. Am 12. Februar 2019 wird sie schließlich festgenommen. Wie reagiert sie auf den Vorwurf?
Nun ja, sie kommt erstmal in Untersuchungshaft und ihr Status, ja, der wechselt halt von Zeugin auf Beschuldigte. Sie wird dann dort vernommen. Dann erzählte, dass ihr Mann im November zuvor, nach einer Auseinandersetzung, die die beiden hatten, alleine nach Österreich gefahren sei, und zwar ohne ihr Bescheid zu geben, wo er sich aufhält. Es hat zuvor einen Streit gegeben, er war sauer gewesen, weil die Frau ihm vorschlug, sich zu trennen. Daraufhin habe dann der Mann im Kaminzimmer Fotos und Bilder von der Wand genommen und diese auf einem Tisch zerschlagen. Er wollte keine Trennung, er sagte immer, nee, für sowas sind wir zu alt. Naja, und nachdem er weggefahren war, behauptet sie, im Schlafzimmerschrank zwischen Handtüchern so einen Draht mit zwei Holzgriffen gefunden zu haben. Das hört sich erstmal relativ harmlos an, aber das ist ein Folter- und Mordinstrument aus dem Mittelalter, das auch Garrotte genannt wird. Ja, die Frau, die habe dann Angst bekommen, erzählt sie in Vernehmung und sagt weiter aus, dass sie 11 Tage nach dem Fund dieser Garrotte, also am Tattag, nach dem Restaurantbesuch nicht schlafen konnte. Sie sei zu ihrem Mann gegangen und habe ihm das Werkzeug gezeigt und ihn darauf angesprochen, was das überhaupt sei.
Und Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher gibt wieder, was dann nach Aussage der Tatverdächtigen geschehen sein soll.
Sie habe dieses Werkzeug nicht gekannt und sei davon ausgegangen, dass diese Garrotte ihrem Ehemann gehöre, und habe diesen damit konfrontiert und gefragt, was er denn mit dieser Garrotte wolle. Daraufhin habe ihr Ehemann versucht, ihr diese Garrotte um den Kopf zu legen. Sie habe gedacht, ihr Ehemann wolle sie töten, und sie habe ihn dann aus Angst aufs Bett gestoßen, und daraus sei der Kampf entstanden, bei welchem letztlich sie ihren Ehemann mit dieser Garrotte getötet hat.
Ergänzend dazu Ruth Koller, die Sprecherin des Landgerichts Regensburg, über die Aussage der Frau in der Beschuldigtenvernehmung.
Sie habe das Seil so lange festgehalten, bis sich der Ehemann nicht mehr bewegt habe. Sie habe dabei die Augen geschlossen gehabt. Als sie die Augen geöffnet habe, sei der Ehemann lila gewesen und sie habe weiter am Seil festgehalten.
Die Frau gibt also an, ihrem Ehemann die Garrotte gezeigt und ihn gefragt zu haben, was das für ein Ding sei, und am Ende ist er tot?
Ja, Moment. Ihren Schilderungen zufolge habe ihr Mann ihr die Garrotte dann aus der Hand genommen und gesagt, komm, ich zeig's dir. Dabei wollte er angeblich die Garrotte um ihren Hals legen. Er und sie habe dann das Tötungswerkzeug ihm abgenommen und ihn aufs Bett gestoßen. Dann hat sie sich draufgesetzt auf ihn und er hat gefragt, was machst du da? Ja, sie habe dann das Seil mit geschlossenen Augen so lange festgehalten und zugezogen, bis er sich einfach nicht mehr bewegt hat. Weiterhin sagt sie aus, dass sie ihm nichts habe tun wollen. Sie habe es aber müssen, also er hätte sie einfach kaputt gemacht, sagt sie.
Das heißt, die Witwe hat in der Vernehmung gestanden, ihren Ehemann getötet zu haben?
Nein, also ja, weil sie Aussagen zum Tathergang gemacht und sich somit als Täterin in Anführungszeichen halt geoutet hat. Und nein, weil sie sagt, ihren Mann getötet zu haben, weil er sie umbringen wollte. Also für sie war es Notwehr, davon sei sie 100%ig überzeugt gewesen. Das war die Aussage in der Vernehmung. Also sie sagt halt auch, ihr Mann habe sie zerstören wollen, weil sie nicht mehr die Cheerleaderin gewesen sei. Also Cheerleaderin in Anführungszeichen gesetzt. Er wollte angeblich so ein Püppchen haben, das ihn vergöttert. Zum Beispiel, wenn er Essen kochte, sollte sie ihn ständig umgarnen und unterhalten. Aber ob es tatsächlich Notwehr war, diese Argumentation, die wird halt auch das Gericht im Prozess weiter beschäftigen.
Das heißt, wie genau der Tatvorgang war, bleibt weiterhin unklar. Noch kennen wir nur die Aussage der Witwe. Aber bevor wir weiter über die Ermittlungen und auch den Gerichtsprozess sprechen, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Vorher haben wir noch gehört, dass sich die harmonische Beziehung des Paares vor der Tat Stück für Stück geändert hat.
Also ein einschneidendes Ereignis hierfür war ein 2-monatiger Klinikaufenthalt der Witwe im Mai und Juni 2018, also rund ein halbes Jahr vor der Tat. Sie hat dort eine psychosomatische Therapie gemacht und der Grund war für diesen Aufenthalt, sie hatte einen Burnout und eine Essstörung. Man konnte sie so optisch betrachtet als sogenannte Curvy Woman beschreiben. Also sie war jetzt nicht schlank, ein bisschen fülliger, hat sich aber immer sehr schick und stilvoll gekleidet und auch figurbetont. Aber trotzdem hat sie halt schon große Probleme gehabt, zu ihrem Körper zu stehen. Sie wollte einfach abnehmen.
Und das hat euch auch Verteidiger Michael Heitzmann im Interview bestätigt.
Den Klinikaufenthalt hat sie angetreten, um ihre Gewichtsprobleme unter Kontrolle zu kriegen. Sie hat dabei wohl ihr Leben auch etwas reflektiert und ist zu dem Entschluss gekommen, dass ihre Ehe doch nicht so glücklich verläuft, wie sie das gerne gehabt hätte. Ich denke, dass sie ein bisschen auf Distanz gegangen ist zu ihrem Ehepartner.
Naja, und während des Klinikaufenthaltes erkannte sie, dass sie nicht mehr mit der Rolle der vorhin erwähnten Cheerleaderin übereinstimmen wollte, also die ihr der Ehemann während der Beziehung immer für sie vorgesehen hatte. Und ihr ist dann mehr und mehr bewusst geworden, der Mann, der ist nichts mehr für mich, der ist nicht mehr der gleiche, wie sie ihn kennengelernt hatte. Er hat sich verändert und na, zum Negativen, wie sie sagt.
Und wie ging es dann nach dem Klinikaufenthalt weiter?
Naja, der Ehemann, der bekochte seine Frau weiter wie vor dem Aufenthalt, aber seine Frau wollte das halt nicht mehr. Sie wollte sich nicht mehr zum Essen animieren lassen, weil, wie gesagt, sie wollte ja abnehmen. Und sie hatte den Eindruck, er sabotiere ihr neu gelerntes Verhältnis zum Essen. Sie wolle aber daran festhalten und einfach nicht mehr, ja, lapidar gesagt, sein Anhang sein. Ja, und dann kam es zu dem vorhin erwähnten Streit. Also es ging um die Dauer des Urlaubes und um ganz unterschiedliche Zukunftsvorstellungen. Und so schlug er beispielsweise vor, das Anwesen sogar zu verkaufen, nach Spanien zu ziehen. Und das lehnte sie aber kategorisch ab. Also sie wollte hierbleiben und träumte weiter, ja, von ihrem Streichelzoo, sag ich jetzt mal. Und ja, zusätzlich veränderte sich dann ab Herbst der Gesundheitszustand des Ehemannes und ja, auch seine Stimmungslage, die immer negativer wurde. Ja, und das wirkte sich halt auch wiederum auf die Beziehung aus. Und die Ehefrau, die nahm sein verändertes Verhalten natürlich wahr und stellte auch fest, er hat Dinge ständig vergessen. Und so kam sie auf die Idee, im Internet mal ja, nach Anzeichen einer beginnenden Demenz bei ihm zu googeln. Am 18. Oktober gab sie in die Suchmaschine beispielsweise im Internet ein: "Either my husband is an asshole or he's getting dementia." Also frei übersetzt, entweder mein Mann ist ein Arschloch oder er wird dement. Auch wurde er mal mit 2,1 Promille in eine Klinik eingewiesen. Und dieses gesamte Spektrum, all das hat dazu geführt, dass die Ehefrau dann im Oktober 2018 Schritte in Richtung Scheidung unternahm.
Und wie hat der Ehemann auf diesen Entschluss reagiert?
Ja, nicht positiv. Also im November ist bei der Polizei ein Anruf eingegangen. Die Frau kontaktierte die Beamten aufgrund des Vorfalls mit den Fotos im Kaminzimmer.
Also wo er die Bilder da auf zerschlagen hat und diesen Wutanfall hatte. Und Rechtsanwalt Heitzmann beschreibt das so.
Es hat auch immer wieder Streitereien gegeben. Ich kann mich auch daran erinnern, dass einmal die Polizei gerufen worden ist. Es kam zu Gewaltausübungen durch den Ehemann, aber nicht gegen sie selber, sondern gegen Sachen. Er hat irgendwelche Bilder zertrümmert. Und irgendwann hat sich die Mandantin dann mit dem Gedanken getragen, eine Ehescheidung zu betreiben.
Ja, sie, also die Ehefrau, hatte durch den Klinikaufenthalt ein völlig neues Selbstwertgefühl gewonnen und eigentlich ganz eigene Zukunftspläne geschmiedet. Sie sah ein Leben ohne ihren Mann vor und so suchte sie mal wieder im Internet, was man später nachweisen konnte, zum Beispiel nach mit 60 nochmal durchstarten. Naja, und weil er immer unleidlicher und unzufriedener wurde und sich halt auch immer mehr zurückgezogen hat, konnte sie sich einfach nicht mehr vorstellen, die Pläne mit ihm gemeinsam zu realisieren. Sie wollte sich trennen, aber er fühlte sich einfach zu alt dafür. Aus dieser Situation heraus, die sich dann ein bisschen aufgesteigert hat, nahm er, wie gesagt, die Bilder von der Wand, auf denen die beiden ja als Paar zu sehen waren und zerschlug sie in seinem Wutanfall auf dem Tisch. Daraufhin rief sie dann die Polizei, wohl auch aus Angst heraus, er könne ihr was antun. Ja, und 2 Tage später fuhr dann der Ehemann nach Österreich, ohne seiner Frau Bescheid zu geben. Handy und Laptop, das hat er zu Hause gelassen, er war also auch nicht erreichbar und somit wusste sie bis zu seiner Rückkehr auch nicht, wo er war. Das war dann eben der Zeitraum, in dem sie angeblich die Garotte im Haus gefunden hatte, wie sie in der Vernehmung als Beschuldigte aussagte.
Das klingt durchaus nach einer problematischen Beziehung, aber gab es denn auch Hinweise auf körperliche Gewalt, dass sie tatsächlich um ihr Leben fürchten musste, als sie eben diese Garotte ihrer Aussage nach fand?
Also gegenüber seiner Frau wurde er in diese Situation, in der er die Bilder zerschlagen hat, nicht direkt physisch gewalttätig. Sie betonte auch immer wieder später, dass er ihr gegenüber nie Gewalt angewendet hatte. Aber Mitte der 90er Jahre gab es zum Beispiel Vorfälle, da hat er tatsächlich seine Ex-Frau und deren Sohn massiv geschlagen, so die Aussagen der beiden später vor Gericht. Und außerdem, ja, ziemlich übel, hat er in der Vergangenheit in England mal auf einen Nachbarn mit einem Luftgewehr geschossen und ihn verletzt.
Das Bild des Mannes bleibt also ambivalent. Seine Frau hat bei ihrem Klinikaufenthalt schon beklagt, dass er oft wütend sei. Es gibt aber auch Zeugenaussagen, dass sich seine Stimmung nach dem Sommerurlaub der beiden weiter verschlechtert habe. Gleichzeitig hat seine Frau in der Vergangenheit nicht über physische Gewalt gegen ihre Person berichtet und Fragen in diese Richtung immer verneint. Wir wissen also jetzt, dass die Beziehung der beiden in den Monaten vor der Tat immer zerrütteter wurde, kennen die Schilderung der Ehefrau, die behauptet, ihren Mann in Notwehr erdrosselt zu haben. Aber es ist weiterhin unklar, was sich wirklich bei der Tat ereignet hat. Und diese Frage wird später im Gerichtsprozess von großer Relevanz sein, wenn es um das Strafmaß für die Ehefrau geht, wie ihr Rechtsanwalt erklärt.
Notwehr ist ein Rechtfertigungsgrund, der zum Entfallen der Rechtswidrigkeit einer Tat führt. Ja. Und damit entfällt die Strafbarkeit, weil wir haben einen dreistufigen Verbrechensaufbau, Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld. Und wenn eins fehlt, gibt es keine Strafbarkeit.
Das heißt also, wenn die Ehefrau tatsächlich in Notwehr gehandelt hat, würde sie nicht verurteilt werden.
Das Problem für die Ermittlerinnen und Ermittler, bei der Tat gab es keine direkten Zeugen. Und wir müssen auch dazu erwähnen, dass das Haus erst 2 Monate nach der Tat kriminaltechnisch untersucht wurde. Das war natürlich ungünstig für die Ermittler, hängt aber einfach damit zusammen, dass es erstmal eine ganze Weile braucht, bis die Identität des Toten geklärt werden konnte und dann tatsächlich auch die Frau in den Mittelpunkt der Ermittlungen gerückt ist. Insofern verständlich, aber trotzdem ungünstig. Und das sagt auch Thomas Rauscher von der Staatsanwaltschaft Regensburg.
Die Spurensicherung war für die deutschen Behörden in diesem Fall natürlich relativ schwierig, weil man erst vergleichsweise lange nach der Tat überhaupt wusste, wer getötet wurde. Das gab natürlich extrem viele Möglichkeiten, Spuren zu beseitigen, beziehungsweise dass Spuren einfach verwischt werden. Beim klassischen Tötungsdelikt ist die Polizei ja quasi am Morgen nach der Tat vor Ort, kann noch Spuren sichern, vielleicht Blut, DNA. Das war in diesem Fall sicher schwieriger, wobei man auch ergänzen muss, dass man die DNA oder andere Spuren von Ehegatten in einem Haus findet, wäre jetzt auch nicht besonders aussagekräftig.
Nun gut, es gibt ja dennoch eine ganze Reihe von Spuren, also vor allem digitale Spuren. Zum Beispiel, es wurde ja der Suchverlauf in den Handys, also sowohl von der Ehefrau als auch vom Ehemann untersucht. Und ebenso ja, ging man halt Chatverläufen auf den Grund. Zum Beispiel die Chats zwischen der Frau und ihren Töchtern. Außerdem wurden natürlich die Bilder der Überwachungskamera ausgewertet. Die Kamera, die ist außen an der Villa angebracht und wird um 20.40 Uhr von der Tatverdächtigen ausgeschaltet. Auch die Daten des Navigationssystems im Auto, mit dem sie die Leiche ihres Mannes nach Tschechien transportiert hat, werden ausgelesen. Und Aussagen von Zeugen im Umfeld des Paares werden überprüft.
Was wissen wir denn aus diesen Quellen darüber, was sich direkt vor der Tat ereignet hat?
Also am Tattag, also sprich am Freitag, den 23. November 2018, war die Ehefrau nicht in der Zahnarztpraxis in München. Die Begründung laut einer Kollegin lautet, es ist eine OP abgesagt worden und der Ehemann, der mache sie traurig. Er habe sich nicht dafür entschuldigt, sie nicht über die Reise nach Österreich informiert zu haben. Um 18 Uhr, ebenfalls am Tattag, ging das Ehepaar gemeinsam dann mit dem Paar, das den Garten pflegte, in die Pizzeria im Ort. Eine gute Stunde später, so gegen 19 Uhr, kehrten alle vier dann in die Villa zurück. Vielleicht an der Stelle kurz etwas über das Gärtner-Ehepaar. Die beiden stammen ursprünglich aus Frankreich und lebten von Frühling bis Herbst in einer Einliegerwohnung in der Villa. Sie haben sich um den Garten und um die Tiere gekümmert. Den Winter allerdings, den haben sie in Frankreich verbracht. Gut, zurück zum Tattag. Um 20.03 Uhr, also eine Stunde ungefähr, nachdem sie vom Essen zurückkamen, schrieb die Ehefrau eine Nachricht an eine ihrer Töchter, dass sie krank sei und deshalb, anders als geplant, am Wochenende nicht zu ihr zu Besuch nach Großbritannien kommen würde. Dann hat sie das Handy und das Tablet bis 20.46 Uhr nicht weiter benutzt. Gegen 20.40 Uhr allerdings hat sie nachweislich die Videoüberwachung im Außenbereich des Anwesens ausgeschaltet. Ein nicht ganz unwichtiges Detail ergibt sich dann auch noch aus der Obduktion. Das hatten wir ganz am Anfang unseres Gesprächs schon erwähnt. Das Paar war ja in der Pizzeria und der Ehemann aß üblicherweise sein Leibgericht Tagliatelle mit Steinpilzen. Und durch die Obduktion konnte dann anhand des Mageninhaltes die ungefähre Uhrzeit ermittelt werden, wann die Verdauung im Körper aufhörte, die natürlich dann mit dem Tod eintrat. Deshalb konnte man annehmen, dass die Tatverdächtige zwischen 20.04 Uhr und 20.40 Uhr ihren Mann in ihrem Anwesen erdrosselt haben müsse.
Die große Frage ist natürlich, was genau sich in dieser guten halben Stunde ereignet hat und ob die Ehefrau dazu die Wahrheit sagt. Aber bevor wir uns genau mit den Ermittlungen zur Tat beschäftigen, interessiert mich noch, was nach der Tat passiert ist. Weil bisher ist für uns noch völlig unklar, wie kam denn die Leiche des Opfers nach der Tat vom niederbayerischen Dorf in das Waldstück in Tschechien, wo sie letztlich von der Spaziergängerin gefunden wurde.
Also die Ehefrau hat ihren Aussagen zufolge den Leichnam vom Schlafzimmer im ersten Stock in der Villa nach unten geschleppt und in ihren SUV gelegt. Und in dieser Nacht ist sie dann zwischen 2 und 3 Uhr nach Tschechien aufgebrochen. Dort hat sie dann den Leichnam zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr in diesem Waldstück abgelegt. Vorher hat sie aber anscheinend noch die Zahnprothese rausgenommen, um die Identifizierung zu erschweren. Die Prothese übrigens, die wurde nie gefunden.
Apropos Identifizierung erschweren. Eingangs haben wir ja schon geschildert, wie die Leiche dort gefunden wurde, nämlich mit einem in Salatöl getränkten Tuch im Mund, das augenscheinlich angezündet worden war, um die Leiche zu verbrennen. Den Hintergrund erläutert Gerichtssprecherin Ruth Koller.
Also sie hat konkret recherchiert, wie man einen menschlichen Körper entzünden kann. Und das war ja genau das, was sie letztlich dann nach dem Beiseiteschaffen der Leiche auch versucht hat. Sie hat ja versucht, ein mit Salatöl getränktes Handtuch in den Mund des Verstorbenen zu stecken und es zu entzünden.
Die Leiche zu verbrennen, das hat aber dann nicht so funktioniert. Die Leiche hat nämlich kein Feuer gefangen. Die Frau ist dann von Tschechien zurückgefahren, die rund 200 Kilometer wieder nach Niederbayern in ihre Villa. Gegen 10 Uhr morgens schrieb sie dann ihren Töchtern, dass sie bis jetzt geschlafen habe. Am Folgetag, also am Sonntag, brachte sie das Auto ihres Ehemannes nach Linz in Österreich und fuhr dann mit dem Zug zurück. Und das war auch der Tag, an dem die Leiche in Tschechien gefunden wurde.
Und wie passen die Ergebnisse der Obduktion dann damit zusammen, was die Angeklagte in den Vernehmungen zum Tatvorgang gesagt hat?
Naja, dazu wird im Urteilsbericht die Einschätzung eines Sachverständigen beschrieben, der sagt, dass die Schilderungen der Angeklagten zum Tötungsvorgang wenig detailliert seien. Also es sei also gar nicht nachvollziehbar, wie es der Angeklagten denn überhaupt gelungen sein soll, in der von ihr geschilderten Situation dem Mann das Tatwerkzeug mehrtürig um den Hals zu legen. Also genau gesagt wickelte sie den Draht der Garrotte 1,5-mal um den Hals. Aber der zuständige Sachverständige sagt auch, dass sich auf Basis der Obduktionsbefunde weder bejahen noch verneinen lässt, dass sich zwischen dem Paar unmittelbar vor der Tat ein Kampf abgespielt hat, weil es fehlten einfach typische Verletzungen. Und aus den vorhandenen Verletzungen der Leiche lässt sich nur darauf schließen, dass eine gewisse Gegenwehr des Opfers naheliegend sei.
Die Ehefrau kam ja im Februar 2019 in Untersuchungshaft, nachdem das Handy ihres Mannes in einer Mülltonne im Gebäudekomplex ihrer Zahnarztpraxis gefunden wurde. Und ein gutes Jahr später, im März 2020, beginnt dann der Prozess gegen sie. Wie lautet der Vorwurf?
Also die Staatsanwaltschaft, die ist davon überzeugt, dass die Zahnärztin für den Tod ihres Mannes verantwortlich ist. Sie geht halt davon aus, dass sie eine Mörderin ist und glaubt nicht, dass sie in Notwehr gehandelt hat.
Die Staatsanwaltschaft ist bei Erhebung der Anklage von einem vollendeten Mord ausgegangen. Als Mordmotiv wurde das Mordmerkmal der Habgier angenommen, und zwar aus der Motivation der Angeschuldigten heraus, im Falle einer Trennung von ihrem Ehemann keinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber ihrem Ehemann ausgesetzt zu sein.
Das heißt halt auch, sie als Wohlhabendere von beiden hätte ihnen bei einer Scheidung auszahlen müssen. Das wollte sie aus Sicht der Staatsanwaltschaft vermeiden und hat daher, einen anderen Weg gewählt, ihn loszuwerden. Und durch die Anklage drohte ihr somit eine lebenslange Freiheitsstrafe.
Dennoch plädiert die Verteidigung auf Freispruch. Freispruch deshalb, weil sie behauptet, die Angeklagte habe aus Notwehr gehandelt. Er war bereits in der Vergangenheit öfter laut geworden, wandte gegenüber seiner Ex-Frau und deren Sohn sogar körperliche Gewalt an, jedoch nie seiner Ehefrau gegenüber. Das konnten Zeugen vor dem Gericht auch glaubhaft vermitteln. Und dennoch schließt das Gericht Notwehr aus. Die Angeklagte hat sich nachweislich vor der Tat mit Tötungsformen beschäftigt. In einer Gesamtwürdigung im Laufe des Verfahrens schließt das Gericht aus, dass das Opfer selbst zunächst seiner Frau die Garrotte um den Hals gelegt habe. Neben der Aussage der Angeklagten gäbe es keine weiteren Spuren oder Beweise dafür. Auch habe sie sich widersprüchlich und lückenhaft geäußert. Es gäbe eine Vielzahl von Indizien, die dagegen sprechen, dass sich die Taten wie von der Angeklagten geschildert abgespielt haben. Darüber hinaus sei aber auch kein eindeutiges Motiv bekannt, wie das Gericht betont. Über das Motiv sprechen wir später noch genauer, aber wie verhält sich denn eigentlich die Angeklagte bei den Verhandlungen am Landgericht Regensburg? Und wie geht ihre Verteidigung vor?
Naja, also vor Gericht macht sie selbst keine Angaben mehr zum Tatgeschehen, gibt zunächst nur einfach ihre Aussage, die sie in der Vernehmung durch die Polizei gemacht hat, also sprich den Angriff mit der Karotte abgewehrt und in Notwehr gehandelt zu haben. Meine Kollegin, die Alexandra Beck, die an den Verhandlungstagen ja im Gericht war und für unsere Tageszeitung berichtet hat, erlebte die Angeklagte ja als sehr diszipliniert. Also außerdem, so Alexandra, erschien die Frau nie glamourös, aber stets ordentlich und gut gekleidet, dezent geschminkt. Und es war ihr immer anzumerken, dass sie sich selbst so in schwierigen Situationen nicht gehen ließ und auch nie die Nerven verloren hat. Ein kleines Beispiel vielleicht. Vor dem Verhandlungssaal, da standen oft viele Fotografen und machten Aufnahmen von ihr. Und anhand des Gesichtsausdrucks war schon abzulesen, dass ihr das zwar unangenehm war und dass sie das störte, aber sie machte nie eine genervte Bemerkung zu den Polizisten oder Beamten oder gar eine herablassende Bemerkung zu den Fotografen. Und sie hat auch nie die Augen verdreht. Manchmal allerdings kamen ihr dann in der Verhandlung schon die Tränen. Das war meistens dann der Fall, wenn Menschen ihr quasi Solidarität aussprachen. Und weiter hat Alexandra mir berichtet, eine Frau, die als Haushälterin in der Wohnung in München und wohl auch in der Praxis geputzt hatte, die hat gesagt, die Frau habe sich unter dem Einfluss ihres Ehemannes sehr stark verändert und nicht zu ihrem Besseren. Also das Verhältnis der beiden Frauen, das war dadurch schon ein bisschen gestört gewesen. Emotional gerührt war die Angeklagte im Gerichtssaal auch. Das hat man wohl auch immer wieder gemerkt, wenn sie ihre Kinder, also ihre beiden Töchter gesehen hat, die sich immer auf den Besucherbänken in der Nähe der Mutter postierten und den Prozess verfolgten.
Ihr habt mit dem Strafverteidiger der Angeklagten auch über seine Verteidigungsstrategie sprechen können. Und das ist natürlich ein sehr spannender Einblick. Hören wir uns mal an, wie er die Strategie von seinen Kollegen und ihm im Prozess beschreibt.
Wir haben natürlich alles dafür getan, um den Ehemann möglichst schlecht aussehen zu lassen. Diese Zeugen, die wir befragt haben, aus der Schweiz, Opfer dieses Schusses, und auch aus England, die erste Ehefrau des Opfers und deren Sohn, das sind ja Leute, die wir ins Verfahren hineingebracht haben. Die haben schon ziemlich über ihn hergezogen.
Heitzmann und seine Kollegen, die gemeinsam die Angeklagte im Prozess vertreten haben, haben natürlich in erster Linie versucht, die Notwehr zu belegen. Und an einem der Verhandlungstage treffen sich Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung nicht im Sitzungssaal, sondern im mutmaßlichen Tathaus, bei einem sogenannten Vororttermin. Thorsten, was ist denn die Idee dabei?
Naja, solche Termine, die finden generell statt, wenn sich das Gericht quasi einen Eindruck von der Örtlichkeit verschaffen will. Zum Beispiel, wenn es um die Größenverhältnisse geht. Ja, in unserem Fall war es halt so, es ging ja um die Frage, ob die Ehefrau tatsächlich in der Lage gewesen sein konnte, die rund 100 Kilo schwere Leiche in ihren SUV zu schleppen. Also vom ersten Stock, vom Schlafzimmer runter die große Treppe raus und dann in den SUV. Und wohlgemerkt, so ein SUV, die haben ja bekanntlich einen recht hohen Kofferraum.
Und auch darüber habt ihr mit Verteidiger Heitzmann gesprochen.
Zu diesem Zweck hat man also eine Puppe herbeigeschafft, die vom Körpergewicht exakt dem des Toten entsprach. Und sie musste dann diese Puppe vom Schlafzimmer ihres Ehemannes zum Fahrzeug verbringen und dort einladen. Und damit sollte also ihre Version der alleinigen Beteiligung der Nachweis geführt werden. Und ich kann mich an diesen Ortstermin noch erinnern. Wir haben alle gefroren wie die Schneider, weil es ein wirklich kalter Tag war. Und wir saßen dort oder standen dort über mehrere Stunden und haben dabei zugesehen, wie die Mandantin sich abgequält hat und letztendlich erfolglos versucht hat, diese Puppe in ihren PKW zu verladen.
Ja, hinzu kommt, sie hat ja selbst behauptet, die Leiche alleine verladen zu haben, nur mit Hilfe einer Plastikfolie und einer Rampe. Und ihre Verteidiger, die haben auch im Gerichtssaal sinngemäß ständig betont, dass die Mandantin am Tattag durchaus in der Lage hätte sein können, die Leiche ins Auto zu hieven. Man hat ja auch einen gewissen Adrenalindruck und nur weil es am Ortstermin halt nicht geklappt hat, ja, das dürfte trotzdem ein erfolgreicher Abtransport gelungen sein. Also zumindest konnte man das nicht ausschließen.
Welche Schlüsse das Gericht aus dem Termin zieht, das fasst Sprecherin Ruth Koller zusammen.
Und im Ergebnis konnte die Kammer eben nicht sicher feststellen, ob weitere Personen am Verbringen der Leiche in dem PKW beteiligt waren oder nicht. was die Frage der Tatbeteiligung als solche, also Beteiligung an der Tötung angeht, hat die Kammer keinerlei Anhaltspunkte für eine solche Beteiligung Dritter feststellen können.
Wer überhaupt kommt denn aber eigentlich für eine mögliche Beteiligung in Frage? Einen großen Freundes- und Bekanntenkreis hatte die Frau in der Umgebung ja gar nicht.
Das Gärtner-Ehepaar aus der Einliegerwohnung, also allen voran natürlich der Mann. Die beiden, die waren ja am Tattag noch mit ihren beiden Chefs, sag ich es jetzt mal, beim Italiener und kamen ja auch gemeinsam wieder in der Villa an. Und auffällig war halt, dass die Angeklagte vor dem Abendessen dem Gärtner-Ehepaar noch 8.500 Euro überwiesen hat. Also ob es sich dabei jetzt um die Bezahlung fürs Gärtnern handelte oder für die Hilfe beim Abtransport der Leiche, das blieb natürlich offen.
Mehr zum Vorwurf gegen das Gärtner-Ehepaar sagt uns Oberstaatsanwalt Rauscher.
Beiden Personen oder zumindest eine davon ist im Laufe der Ermittlungen in den Verdacht geraten, zumindest mit der Verbringung des Leichnams in die Tschechische Republik etwas zu tun zu haben. Es ist mehrfach die Frage aufgekommen, wie denn die weibliche Täterin den vergleichsweise schweren Körper ihres Ehemannes alleine verbringen konnte. Hinzu kommt, dass die tschechischen Kollegen in der Funkzelle, in welcher der Leichnam abgelegt wurde, nicht nur das Handy der Verurteilten festgestellt haben, sondern auch zwei französische Telefonnummern. Es gab dazu intensive Ermittlungen, auch Rechtshilfeermittlungen in der Französischen Republik. Man muss ganz klar sagen, der Beweis, dass einer oder beide davon beteiligt waren, sei es an der Tötung oder auch nur an der Verbringung und Beseitigung des Leichnams, ist nicht zu führen.
Auffällig am Prozess war, dass die Perspektive der Täterin im Vergleich zum Opfer besonders präsent war. Die Richter haben dieses Missverhältnis selbst thematisiert, wie euch Verteidiger Heitzmann im Gespräch bestätigt hat.
Allerdings haben sich die Richter professionell richtig davon nicht beeindrucken lassen, sondern sie haben klipp und klar klargestellt, dass das Opfer in diesem Verfahren keine Stimme hatte. Normalerweise werden Opfer oder Angehörige von Opfern durch Nebenklägervertreter vertreten in einem Verfahren. So was gab es da nicht. Also er hatte keine Stimme. Er konnte sich nicht mehr wehren und das haben die Richter auch betont.
Und wie bewertet das Gericht diese Aussagen über das Verhalten des Opfers in der Vergangenheit in Bezug auf die Frage nach der Notwehr der Angeklagten?
Naja, das große Aber des Gerichts war halt einfach, die Angeklagte, die hat in ihren Vernehmungen durchgehend verneint, dass ihr Mann ihr direkt physische Gewalt angetan hat. Und auch Fremden und Bekannten gegenüber hat sie sich nie in der Richtung geäußert. Und in der Klinik schrieb sie zwar in diesem sogenannten Anamnese-Fragebogen, dass ihr Mann manchmal ein Bully sei, aber halt nicht ihr gegenüber. Er war ihr körperlich überlegen, ja. Und er war wohl in seiner Freizeit auch mal Rugbyspieler gewesen. Allerdings wurde halt der Täterin vor Gericht tatsächlich ein Internetsuchlauf zum Verhängnis.
Warum? Was konnte denn da gefunden werden, was für die Aufklärung der Tat auch relevant ist?
Also es war so, dass die Frau 4 Tage vor der Tat auf dem Handy im Internet tatsächlich nach Exekutionsmethoden recherchiert hat. Also sie war auf einer Seite, auf der beschrieben wird, dass zur Zeit des römischen Kaisers Nero menschliche Körper als Fackeln verbrannt worden sind. Und sie hat dazu auch den Wikipedia-Beitrag zu dem sogenannten Wick-Effekt gelesen, was man auf Deutsch ungefähr mit Docht-Effekt übersetzen könnte. Der Begriff, der beschreibt quasi, wie Leichen brennen können, wenn sich die Kleidung mit menschlichem Körperfett vollsaugt und wenn die Kleidung, die wirkt dann quasi wie ein Docht einer Kerze.
Wir erinnern uns, die Leiche wurde mit in Öl getränkten Tüchern im Mund aufgefunden.
Ja, genau. Und die Angeklagte, die wollte die Leiche halt damit offenbar in Brand setzen, aber das hat halt nicht geklappt. Und im Gerichtsurteil heißt es ja auch, dass dieser Suchverlauf nicht bedeuten muss, dass sie die Tat zu dem Zeitpunkt der Internetrecherchen konkret geplant hatte. Aber spreche halt schon viel dafür, weil sie ja auch ein gedankliches Konzept für ein solches Tötungsgeschehen entwickelte, dass der späteren Tat zumindest ähnlich gewesen sei. Zumindest schreibt das Gericht im Urteil.
Zu welchem Schluss kommt das Gericht letzten Endes? Hat die Frau ihren Ehemann in Notwehr getötet?
Also das Gericht schließt Notwehr aus und spricht die Angeklagte schuldig. Das sei das Ergebnis einer Gesamtwürdigung aller für und gegen solche Behauptungen sprechenden Indizien. So heißt das im Urteil.
Ruth Koller erklärt die Entscheidung zur Frage der Notwehr.
Wichtig war dabei für die Kammer, dass es in objektiver Hinsicht keinerlei Beweismittel oder irgendwelche aussagekräftigen Indizien oder sonstige Spuren gegeben hat, die für diese behauptete Notwehrsituation gesprochen haben. Also es gab beispielsweise weder objektive Tatzeugen, die das Ganze beobachtet haben, noch sonstige Spuren am Tatort, die feststellbar gewesen gewesen wären oder Verletzungen bei der Angeklagten selbst. Hinzu kommt, dass, wenn man diese Schilderung der Angeklagten betrachtet, sich die im Ergebnis für die Kammer als nicht belastbar erwiesen hat. Es war so, dass die Angeklagte erstmals im Rahmen der Beschuldigtenvernehmung, also rund 3 Monate nach der Tat, diese Notwehrsituation behauptet hat. Die konkrete Schilderung weist allerdings teilweise inhaltliche Widersprüche auf und ist in vielen Punkten schlicht nicht nachvollziehbar.
Zu den Dingen, die nicht gefunden wurden, gehört übrigens auch die angebliche Garotte. Also die Angeklagte hat ja ausgesagt, dass sie die Garotte zerschnitten und auf dem Hin- oder auf dem Rückweg von oder nach Tschechien aus ihrem Autofenster geworfen hat.
Wenn das Gericht also ausschließt, dass sie in Notwehr gehandelt hat, was war ihr Motiv, ihren Ehemann zu töten?
Ja, das war neben der Frage nach der Notwehr auch eine weitere große Frage, die einen sehr, sehr großen Anteil im insgesamt 65-seitigen Urteil ausmacht. Also die Anklage der Staatsanwaltschaft lautete ja Mord aus Habgier. Und tatsächlich gab es im Sommer und Herbst 2018 ja durchaus finanzielle Engpässe, aber es würde jetzt nie Existenz bedrohen, weil die Angeklagte, die verfügte ja schon über erhebliche monatliche Einkommen durch ihre Tätigkeit als Zahnärztin. Ja, aber dennoch ließ die Angeklagte die teuren Markenuhren ihres getöteten Ehemanns verkaufen, wie sie selbst in den Vernehmungen halt aussagte. Ja gut, also zwar hatte die Angeklagte, wie gesagt, schon erhebliche monatliche Einnahmen, aber auch der Ehemann hatte laufende Einnahmen, wenn auch deutlich geringer. Und die Angeklagte sagte selbst aus in einem Zitat: "Ich hatte einfach nicht genug Geld für ihn. Ich habe viel Geld, aber für ihn war es einfach nicht genug."
Was hätte denn in dieser Situation eine Scheidung für die Ehefrau bedeutet? Wir wissen ja schon, dass sie ihren Mann maßgeblich mitfinanzierte und dementsprechend über die höheren Einnahmen verfügte.
Naja, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte die Angeklagte einfach nicht die Mittel, um ihren Ehemann halt nach der Scheidung auszulösen. Die Villa gehörte beiden zu gleichen Anteilen, also sie hat ihm nach dem Kauf die Hälfte der Villa geschenkt. Und auch wenn sie deutlich mehr Geld investiert hatte, schenkte sie halt wirklich offenbar die Hälfte des Anwesens ihrem Ehemann. Und das Anwesen selbst war für sie halt von richtig großer Bedeutung. Sie sah da weiterhin ihren Lebensmittelpunkt, weil es gab viel Platz und sie wollte dort in Zukunft einfach mit vielen Tieren auf dem fast 25.000 Quadratmeter großen Grundstück leben. Die wollte eine Art Streichelzoo errichten und hat sich schon immer nach so einem Ort gesehnt. Sie hat sich tatsächlich halt auch mit ihrer eigenen Zukunft beschäftigt, was zum Beispiel eine Suchanfrage im Internet vom 16. Oktober 2018 zeigt. Da googelt sie Scheidung ungleiche Finanzen. Das lässt also vermuten, dass die Angeklagte schon allein wegen der ungleichen Vermögensverteilung, also zwischen ihr und ihrem Mann, befürchtet hat, sie müsste Geld quasi an ihn abtreten, wenn sie sich scheiden lassen.
Also könnten diese Überlegungen durchaus ein Motiv für ihre Tat sein?
Ja, also nur einen Tag nach dieser Internetsuche hat sie einen Rechtsanwalt konsultiert und sich über eine mögliche Scheidung beraten lassen. Und zudem steht nicht fest, ob sie mögliche Ansprüche gegen sich im Fall einer Scheidung vermeiden wollte. Deshalb hat das Gericht halt einfach vermutet, anders als die Staatsanwaltschaft in der Anklage, dass andere Gesichtspunkte für die Angeklagte halt einfach viel wichtiger waren. Und deshalb hat das Gericht den Vorwurf der Habgier fallen lassen.
Und welche anderen Gesichtspunkte waren das nach Ansicht des Gerichts?
Also maßgeblich war für das Gericht dieser Klinikaufenthalt, der rund ein halbes Jahr vor der Tat stattfand. Sie hat sich sehr viele Gedanken gemacht und über ihr Leben nachgedacht und halt für sich festgestellt, dass die Beziehung mit dem Mann keine Zukunft mehr hat. Also er ließ sich auch mehr und mehr gehen. Er wurde verbal ausfällig und gab viel zu viel von ihrem Geld aus. Er hat viel zu viel Alkohol getrunken, wurde wütend und verbal einfach auch ausfallend. Und er hat wohl auch angestrebt, halt mit ihr wegzuziehen nach Spanien. Und sie wollte halt diesen Traum von diesem Streichelzoo nicht aufgeben. Naja, und die Frau, die habe dann ihren Mann halt künftig nicht mehr in ihrem Leben haben wollen. Wie gesagt, hat sie ja mal mit 60 nochmal durchstarten gegoogelt. Unter anderem auch Understanding Men in Relationships, also Männer in Beziehungen verstehen. Und also sie hat auch mit großen Sorgen in Richtung Weihnachten geblickt. Das bevorstehende Weihnachtsfest, das nennt das Gericht sogar als mögliches Motiv der Angeklagten.
Was hat denn das Weihnachtsfest mit der Tötung ihres Ehemanns zu tun?
Also für die Angeklagte war Weihnachten wohl sehr wichtig. Das Fest war aber halt durch schon einen länger schwelenden Konflikt in Gefahr, weil ihr Mann und die beiden Kinder, die haben sich zu dem Zeitpunkt ja in England aufgehalten, also die Töchter, die kamen halt überhaupt nicht gut miteinander klar. Und das war halt für die Angeklagte umso schwieriger, weil ihre Kinder eine sehr zentrale Rolle in ihrem Leben spielten. Durch die verschlechternde Stimmung von ihrem Mann ist es immer schwieriger geworden, zwischen Mann und ihren Kindern zu vermitteln. Also deshalb war es für sie halt auch äußerst wichtig, dass ihr Mann Weihnachten nicht im gemeinsamen Anwesenheit verbringen würde. Zeugen haben halt auch ausgesagt und aus Chatverläufen konnte das Gericht auch analysieren, dass das Ehepaar noch verhandelte, ob sie die Feiertage getrennt verbringen würden. Aber das gab bis zur Tat wohl keine Einigung. Und weiter schreibt das Gericht auch im Urteil, dass die Angeklagte also wohl emotional massiv zwischen ihrem Mann und ihren Kindern gestanden hat.
Gerichtssprecherin Ruth Koller fasst die für das Gericht möglichen Tatmotive noch einmal zusammen.
Die Kammer hat ein ganzes Bündel von Motiven festgestellt, hat aber nicht hinreichend sicher feststellen können, dass tatsächlich Habgier, also diese finanziellen Aspekte, dann leitend für die Tatbegehung waren. Die Kammer konnte insbesondere nicht ausschließen, dass es im Vorfeld der Tötung unmittelbar eine Auseinandersetzung gegeben hat und dann die eigentliche Tötungshandlung in der Situation ein spontaner Entschluss war.
Wie fällt denn am Ende der Hauptverhandlung am Landgericht Regensburg nun das Urteil aus?
Also Ende Mai 2020, das heißt rund 1,5 Jahre nach der Tat, wird das Urteil gesprochen und die Angeklagte wird wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren verurteilt. Also das Gericht, das war überzeugt, dass sich die Angeklagte nicht in einer Notwehrlage befunden hat und die Situation auch nicht als solche erlebt hatte. Stattdessen hat sie den Tod absichtlich und zielgerichtet beigeführt. Und das Gericht, das kommt halt auch zu dem Schluss, dass die Angeklagte zur Tatzeit voll schuldfähig war und außerdem auch fähig, das Unrecht ihrer Handlungen zu begreifen. Und wie es ja meistens ist, also ein Urteil ist halt nur eine Annäherung an die Wahrheit. Es konnten letzten Endes nicht alle Fragen abschließend geklärt werden. Das sagt halt auch Oberstaatsanwalt Rauscher.
Ausgehend von den gerichtlichen Feststellungen bleibt insbesondere offen, aufgrund welchen Motives die Tat begangen wurde und wie genau die Tat begangen wurde, insbesondere wie der Beginn der Tat war. Das Urteil spricht von möglichen Motiven. Das Urteil spricht auch davon, dass es möglich sei, dass die Tat heimtückisch begangen wurde, aber dafür gab es eben keine Beweise, weil es im Inneren der Wohnung keine Feststellungen gab, die man dazu treffen konnte. Entsprechend gilt wie immer der Grundsatz im Zweifel für die Angeklagte und es konnte eben nur verurteilt werden, wovon sich die Kammer eine sichere Feststellung verschaffen konnte, nämlich dass die Ehefrau ihren Ehegatten getötet hat, allerdings ohne Mordmerkmal, sodass Totschlag zu verurteilen war.
Und wie die Angeklagte auf das Urteil reagiert hat, darüber habt ihr auch mit ihrem Strafverteidiger Michael Heitzmann gesprochen.
Sie war entsprechend vorbereitet. Wissen Sie, wenn man in so einem Verfahren sitzt, dann muss man die Mandanten, auch wenn man primär den Freispruch verfolgt, auch immer darauf vorbereiten, dass es auch anders ausgehen kann. Das war sie und sie war gefasst.
Zur Erinnerung, während des Prozesses hat die Angeklagte durchgehend geschwiegen, allerdings mit einer Ausnahme.
Bis auf das letzte Wort. Ort, wo sie in Gedichtform vorgetragen hat, was sie in diesem Verfahren bewegt und was sie noch sagen möchte. Ich kriege es sinngemäß nur noch zusammen. Sie hat wohl eingeräumt, dass sie die Tat begangen hat, aber im Prinzip das so nicht wollte. Das war die Kernaussage dieses Gedichts.
Also leider liegt uns jetzt der genaue Wortlaut dieses Gedichtes nicht vor, aber meine Kollegin Alexandra Beck, die erinnert sich so sinngemäß an den Anfang, der war in etwa, lieber Richter, sprich mich frei. Das Ende des Gedichts, das hat sie sich tatsächlich sogar noch aufgeschrieben und das lautete, Sie müssen mir die Freiheit geben. Inhaltlich, so Alexandra, warnt die Frau quasi in Reimform junge Mädchen vor Macho-Typen.
Dass sich eine Angeklagte kurz vor dem Urteil in Gedichtform äußert, das klingt schon sehr ungewöhnlich, aber laut Oberstaatsanwalt Rauscher ist das durchaus zulässig.
Es ist sicherlich selten, dass sich jemand in Versform äußert, aber nicht ungehört. Also ich erinnere mich tatsächlich noch an meine juristische Ausbildung, an einen Fall, in dem jemand eine Mahnung in Gedichtform verfasst hat und es dann um die Frage ging, ob ein solches Gedicht die nötige Ernsthaftigkeit habe, um eine Mahnung zu sein. Und auch das wurde bejaht. Letztlich kann sich jeder äußern, wie er will, insbesondere im letzten Wort. Denn das ist ja wirklich die Möglichkeit für einen Angeklagten, nochmal wirklich darzustellen, wie er die Sache sieht. Ungewöhnlich ist es nichtsdestotrotz.
Ja, und gegen das Urteil sind auch tatsächlich keine Rechtsmittel eingelegt worden. Also weder die Staatsanwaltschaft ist in Revision gegangen, weil sie konnte die Argumentation des Landgerichtes dann auch nachvollziehen. Und auch die Verteidigung haben nichts weiter unternommen.
Das hat euch Ihr Verteidiger Heitzmann noch einmal erklärt.
Die Mandantin wollte keine Revision. Sie hat das auf sich genommen, dass sie längere Zeit in Haft war. Sie hat große Unterstützung erfahren von ihren beiden Töchtern, die den Prozess begleitet haben, die ständig auch da waren, die intensiv sich auch um sie gekümmert haben. Also sie hat für sich entschieden, sie steht das durch und plant ihr Leben dann nach ihrer Haftentlassung neu.
Stichwort Haftentlassung. Die Täterin wurde ja zu 9 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und war seit der Festnahme im Februar 2019 in Haft. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, die Angeklagte hatte sich im Vollzug sehr gut verhalten, ist nicht negativ aufgefallen. Daher ist nach 2/3 der verbüßten Strafe der Rest auf Bewährung ausgesetzt worden. Also das heißt, sie musste nicht die vollen 9 Jahre hinter Gittern verbringen, sondern nur 6 Jahre absitzen und ist somit seit Mitte Februar wieder auf freiem Fuß.
Wie schaust du, Thorsten, rückblickend auf den Fall? Eine Ärztin, deren Beruf es ja eigentlich ist, anderen Menschen zu helfen, nimmt ihrem Ehemann mutmaßlich mit einem mittelalterlichen Mordwerkzeug das Leben, bekommt dafür 9 Jahre Freiheitsstrafe und wird nach 6 Jahren vorzeitig entlassen. Wir hatten ja bereits zu Beginn geschildert, dass wir die zentralen Personen des Falls anonymisieren, um auch ihrem Resozialisierungsanspruch gerecht zu werden. Wie blickst du darauf?
Also bevor ich mich da jetzt persönlich äußere, würde ich gerne nochmal meine Kollegin Alexandra Beck erwähnen und zitieren. Sie sagte mir, was mir aus dem Prozess in Erinnerung geblieben ist, ist meine Erschütterung als Frau, dass eine so intelligente und erfolgreiche Frau, die sich, ohne aus einem finanziell betuchten Elternhaus zu kommen, aus eigenem Antrieb mehrere Zahnarztpraxen aufbaute und finanziell sehr gut dastand, in eine so emotionale Abhängigkeit von ihrem Mann, der ihr bildungsmäßig unterlegen war, begeben hat. Zitat Ende. Also ich persönlich denke, die Tat geschah aus angestauter Wut heraus und den Eindruck, den sie bei Gericht laut der Zeugenaussagen auch hinterließ, der ließ nicht darauf schließen, dass man sie jetzt als potenziell wieder gefährdende Täterin einstuft. Das hat auch der Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher uns in dem Interview erzählt, dass er persönlich da kein Potenzial sehe für weitere Taten. Und vielleicht am Ende nochmal etwas, was für mich persönlich den Fall auch ein bisschen außergewöhnlich macht. Die Frau, die ist ja US-Amerikanerin mit deutscher Staatsbürgerschaft, die in München lebte. Ihr Mann, der war ja Brite, wohnte in der Nähe von London, als ebenfalls Großstadt. Das Gärtner-Ehepaar, das hatte englische Vor- und Nachnamen, stammt aber aus Frankreich. Und diese Tat, die geschah in diesem idyllischen Niederbayern, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen und so viele Nationalitäten und so ein bisschen Culture Clash, was da aufeinander prasselt. Das macht den Fall schon ein bisschen besonders. Und generell war es halt wohl auch so, dass die Sympathiepunkte schon bereits vor der Verhandlung bei der Angeklagten lagen. Und der Richter betonte, laut meiner Kollegin Alexandra, auch immer wieder, dass man ja hier nur eine Seite höre, und zwar ihre Seite. Und das Opfer, das kann ja keine Stimme mehr bekommen, weil es ja tot ist. Aber schenkt man den Zeugenaussagen Glauben, dann hatte der Mann den Ruf eines Tyrannen, der auf Kosten seiner Frau lebte. Und sie sei die Gutmütige gewesen, die alles ertragen hat.
Thorsten, ich danke dir sehr für deine Einschätzung und deine Recherchen für ARD Crime Time. Unterstützt bei der ganzen Recherche und Produktion haben dich Elisa Göppert und David Kopp, und produziert wurde die Folge von Ingo Naumann. Auch an das ganze Team vielen Dank. Zum heutigen Fall gibt es ausnahmsweise keine Dokumentation in der ARD Mediathek. Stattdessen empfehlen wir eine andere sehenswerte True Crime Dokumentation. Genauer gesagt eine Kombination aus Spielfilm und Dokumentation. Und es geht um die Triathletin Nathalie Birli aus Österreich, die am helllichten Tag beim Radfahren verschwindet. Niemand ahnt, in welcher Gefahr sich die junge Mutter befindet, denn sie wird entführt. Es gelingt ihr aus eigener Kraft, ihrem Entführer zu entkommen und damit ihr Leben zu retten. Der Spielfilm heißt Ohne jede Spur, der Fall Nathalie B. und die Dokumentation heißt Das zweite Leben von Nathalie. Beides verlinken wir im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge. Bei Fragen oder Anregungen zu unseren Folgen freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet crimetime@mdr.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Mathis Kiesig. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crimetime. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.